Seid ihr dankbar, dass wir uns heute bei diesem Wetter draußen treffen dürfen? Ja. Genau, unsere Dankbarkeit können wir Gott mit einem Applaus auch weitergeben. Wir klatschen ihm, denn ich weiß nicht, ob ihr heute Nacht den gleichen Glauben hattet wie unser ältester Holger. Heute Morgen haben wir noch debattiert. Machen wir es? Ach was? Wir glauben daran, dass der Boden trocken ist und wir hier Platz finden können. Preist den Herrn dafür. Sehr schön. Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe, die da lautet 3,16. Und das führt auf Johannes 3, Vers 16 zurück. Wir werden uns heute und in den nächsten zwei Gottesdiensten, so Gott will und wir leben, mit Johannes 3, Vers 16 beschäftigen. Und wir werden jetzt gemeinsam den Bibeltext lesen. Aber keine Sorge, wenn ihr keine Bibel dabei habt, das ist nicht schlimm. Ich spreche den zentralen Vers vor und ihr sprecht ihn mir stückchenweise nach. Wir lesen jetzt gemeinsam Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt.
So sehr hat Gott die Welt geliebt.
Dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,
sondern ewiges Leben hat.
Amen.
Nein.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist vielleicht der bekannteste, berühmteste Bibelvers, den die Bibel zu bieten hat, den man vielleicht auch in Straßenbahnen, gut, in Emmendingen gibt es keine Straßenbahn, aber in größeren Städten gibt es Straßenbahnen, den man dann vielleicht manchmal lesen kann. Das ist der zentrale Vers aus dem Neuen Testament, worum es im christlichen Glauben geht. Und es gibt ja nicht nur diese Glaubensrichtung, die wir so wichtig finden, warum wir uns heute versammeln, wir als Christen. Es gibt unzählig viele Theorien und Glaubensvorstellungen über Gott, über unsere Ewigkeit, über unseren Lebenssinn. Und oft verstricken sich Menschen in irgendwelchen Glaubenssystemen, weil ihr Ausgangspunkt, wovon sie ausgehen, nicht korrekt ist. Und die gute Nachricht des christlichen Glaubens beginnt in diesem Vers mit einer entscheidenden Person. Und das bist nicht du, sondern das ist Gott. So sehr hat Gott. Das ist vielleicht irgendwie für uns gewohnt, dass wir damit beginnen, aber für uns auch essentiell. Weil viele verstricken sich in irgendwelchen fragwürdigen Glaubenssystemen, weil sie von sich auf Gott schließen oder von der Natur auf Gott schließen und nicht von Gott selber erst einmal ausgehen und dort auch die gute Nachricht erfahren. Was erfahren wir von Gott? Und unser Bibelvers, der zentralste Bibelvers der Bibel sagt, so sehr hat Gott hat etwas gemacht. Es geht um Gott und Gott ist der Beginn der guten Nachricht und der Beginn unserer Reise. Er ist der Ausgangspunkt und wenn wir bei Gott beginnen, bestimmt das auch jeden weiteren Schritt, den wir gehen. Aber wenn wir erst mal bei uns anfangen und irgendwie versuchen, dann bei Gott zu landen, was viele, viele Religionen versuchen, dann werden wir scheitern. Wir werden niemals die gute Nachricht erfahren, die Gott für uns bereithält. Aber wenn wir die zur guten Nachricht durchdringen wollen, welche gute Nachricht Gott für unser Leben hat, müssen wir dort beginnen, wo Gott beginnt. So sehr hat Gott hat etwas getan. Ewiges Leben mit Gott und Vergebung von Gott ist niemals etwas, was wir uns erarbeiten und verdienen können. Hört ihr mich? Denn auch Christen müssen sich das immer wieder in Erinnerung rufen. Ewiges Leben und da, wenn du über Religion sprichst, geht es immer auch darum. Wie kann ich mit Gott in Beziehung kommen? Wie kann ich von Gott auch Ruhe für meine Seele bekommen? Wie kann ich ewiges Glück empfangen? Und wir müssen verstehen, dass dieser Bibelvers nicht anfängt mit und du sollst und du musst. Das ist nicht die erste Botschaft, die uns in den Frieden führt. Wenn wir ewiges Glück haben wollen und ewigen Frieden, Gemeinschaft mit Gott, dann geht es nicht darum, was du musst und was du sollst, Und viele, viele Religionen und auch Predigten, auch manchmal in christlichen Kreisen, driften ab in ein du musst, du musst, du musst. Es geht die ganze Zeit um dich. Du bist Anfang des Weges. Und dann musst du irgendwie sehen, wie du zum Ziel kommst mit deinen Bemühungen. Und so erzählte mir eine junge Frau erst kürzlich von ihrem Hadern, und es passt sehr gut in unsere heutige Predigt, und von ihren Fragen, die sie hat. Und ich möchte einige Fragen hier mal zitieren, weil ich glaube, dass diese Fragen stellvertretend für viele von uns stehen. Diese junge Frau, die mit mir sprach, stellte mir die Frage, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Das bewegte sie. Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Habe ich ewiges Leben? Reichen meine Bemühungen für die Ewigkeit? Kann ich vor Gott bestehen? Wenn ich sterbe und vor Gott erscheine, werde ich dann bestehen? Wie bekomme ich Gewissheit darüber, dass ich wirklich Frieden habe mit Gott? Ich frage euch jetzt mal, wer kennt diese Frage auch in seinem eigenen Herzen? Wer hat sich diese Frage schon einmal gestellt? Okay, die sich nicht gemeldet haben, dürfen jetzt das Mikrofon übernehmen und uns erklären, wie das möglich ist. Ist mir wichtig, weil manchmal sind wir in so einer Position, wo wir denken, alle sind irgendwie klar, wenn es um ihre Beziehung mit Gott geht, aber ich selber stehe ganz alleine da und habe nicht diese Ruhe, habe nicht diesen Frieden, habe nicht diese Gewissheit. Ich sitze in einem Gottesdienst und alle singen die Lieder und heben die Hände und sind fröhlich und sagen, Gott ist gut und Gott ist gut zu mir und ich bin fröhlich. Aber ich kann das nicht so singen wie der da. Warum können die alle um mich herum das so vollmundig singen? Ich bin die einzige Person, die irgendwie daran zweifelt, ob es mit Gott und mir richtig ist. Aber das ist oftmals Fassade, was wir sehen in einem Gottesdienst. Ist das auch wirklich so? Gibt es nicht diese Fragen? Durch die Hände, die wir eben gerade gesehen haben, singe. Diese Fragen haben viele. Und meine Lieben, ich glaube, jeder hat diese Fragen. Sogar euer Pastor diese Fragen hat. Und die gute Nachricht, die dein Leben verändert, beginnt nicht mit dir. Sie beginnt nicht mit dir. Und all diese Fragen, die ich eben gerade zitiert habe, die oft in unserem Kopf umherschwirren, bleiben oft nur bei uns stehen. Wir schauen auf uns und auf uns. Und dann fragen wir uns, was ist am christlichen Glauben? Was ist an Jesus Christus eigentlich gut? Das Problem ist, du schaust die ganze Zeit nur in deinem begrenzten Horizont, deiner Möglichkeiten, deiner Fähigkeiten und dann wirst du konfrontiert natürlich auch mit deinem Versagen. Und dann nagelst du dich darauf fest und wirst nie in den Genuss kommen des wahren Glücks und des wahren Friedens. Die gute Nachricht, die unser Leben verändert, beginnt nicht mit uns. Wir sind oft in alltäglichen Fragen oft schon überfordert und am Ende. Ist es nicht so, dass wir mit den normalen Herausforderungen des Lebens, der Familie, der Arbeit, der Nachbarschaft, die Beziehungen, die ich führe, haben wir so oft schon Krisen und sind überfordert, wissen nicht weiter, wie es weitergehen soll. Warum meinen wir dann, dass wir dann bei den großen Herausforderungen des Lebens und der Ewigkeit das irgendwie aus uns herausklären können? Also wie kommen wir auf den Gedanken, das, was sich einfach im natürlichen Bereich abspielt, meine Arbeit, mein Chef, meine Kollegen, meine Kinder, meine Eltern, irgendwie kriege ich das nicht gehandelt, ich komme in die Verzweiflung. Hey, und wenn es dann um Gott geht und um meine Ewigkeit, dann denken wir, wir müssen es schaffen, wir müssen es machen. Unser ganzer Tag predigt uns doch, dass wir es nicht schaffen. Unser Leben predigt uns, dass wir Mangel haben. Und dass unsere eigene Kraft nicht reicht. Und einige schauen dann so zurück und sagen, okay, in der Bibel gab es doch so Glaubenshelden. Wie sieht es mit denen aus? Die großen Vorbilder, denen man nachahmen sollte, waren die nicht anders unterwegs? Hatten die nicht diese Festigkeit und schaut mal, wie ich lebe und das ist meine Hoffnung und das ist meine Zuversicht, dass es auch mit meinem Gott gut ist. Einer dieser Glaubenshelden hieß Paulus und Paulus hat in Römer 7, Vers 18 und 24 Folgendes gesagt. denn ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Da lebt nichts Gutes in mir. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Also diese Situation, heute Morgen stehe ich auf und ab heute bin ich ein neuer Mensch und heute werden Dinge alle anders. Kennt ihr diese Gedanken? Heute.
Heute.
Oder morgen. Morgen. Morgen bin ich ein neuer Mensch. Morgen fange ich an, meine festen Prinzipien, die ich mir vorgenommen habe, auch umzusetzen. Und
eine Fliege drin saliert mich. Ja?
Und Paulus kennt das auch. Er wacht morgens auf und sagt, aber heute werde ich es alles ganz anders tun. Und dann merkt er, in mir, wenn ich bei mir stehen bleibe, wenn ich bei mir anfange, da ist nichts Gutes. Das Wollen ja. Aber komme ich damit auch ans Ziel?
Und dann endet er, ich elender Mensch. Ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes?
Paulus weiß als Glaubensheld, allein auf mich geworfen bin ich elendig. Und merkt, ich brauche Erlösung. Und du denkst vielleicht, ja, ich brauche auch Errettung, und zwar von meiner Mutter oder von meinem Ehepartner, von meinen Kindern. Und Paulus beginnt hier, bei mir. Ich brauche von mir selbst Errettung. Und das erfordert von uns Demütigung. Die christliche Botschaft ist auch eine Botschaft der Demütigung. Und wir sind oft so auf einem hohen Ross, dass wir meinen, die anderen sind alle das Problem und wenn alle anderen um mich herum erstmal weg sind, dann geht's bei mir gut. Aber Paulus sagt, die anderen sind nicht das erste Problem. Ja, ja, da gibt's auch Probleme, aber zuallererst sehe ich meine eigene Not. Ich brauche nicht zuerst Errettung von meinem Bruder oder von meiner Schwester oder von meiner Ehefrau, sondern ich brauche Errettung von mir selbst. Ich brauche Veränderung. Wer wird das Ding lösen? Und darum brauchen wir keine Ratgeber mit 5 Tipps, wie wir unser Leben in den Griff bekommen oder einen Kurs, den du absolvierst, wo du lernst, wie du in 7 Minuten am Tag zur Ruhe, Segen und Erfolg kommst. Kennt ihr diese Ratgeber? Das Internet ist voll von diesen Büchern. Vergiss das. Vergiss das. Das sind alles Tipps, die mit wem anfangen? Mit dir. Mit dir. Mit dir. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich kenne mich schon gut genug. Ich habe von mir genug. Ich habe von mir genug. Ich brauche nicht noch mehr. Denn wo mein Ich mich hinführt, weiß ich schon. Und wer ein bisschen weise ist, wird irgendwann, wenn er merkt, ein Weg scheitert immer, wird er nicht noch einmal anfangen, diesen Weg zu wählen. Sondern sagt, ich brauche was anderes. Und Paulus hat auch genug von sich. Ich brauche jemand anderen. Und darum ist Johannes 3, Vers 16 so essentiell und so wichtig. Weil Johannes 3, Vers 16 befreit uns aus diesem du sollst, du musst Hamsterrad. Denn es beginnt immer bei Gott. So sehr hat Gott. Und die gute Nachricht ist deswegen gut, weil dieser Gott etwas getan hat. Und was hat er getan? Der Bibeltext sagt, Gott begegnet uns mit Liebe. So sehr hat Gott geliebt. Deswegen ist diese Nachricht so gut. Gott könnte auch was anderes machen mit uns. Er könnte auch anders verfahren. Wir denken manchmal, wir sind so liebenswürdig und wir können nichts anderes verdienen als Liebe von Gott. Nee, Gott könnte auch anders. Aber die gute Nachricht von Jesus ist deswegen so gut, weil sie mit Gott beginnt. Und was Gott beginnt, ist Liebe. Er begegnet uns mit Liebe. Und Gott liebt nicht nur, der das geschrieben hat im Johannesevangelium nach seinem Namen, heißt Johannes. Er war ein Freund von Jesus. Ein Vertrauter, ein Jünger, sagt die Bibel. Ein Apostel, der Kirchen geleitet hat. Und dieser Johannes schreibt, Gott liebt nicht nur, sondern er schreibt in seinen Briefen später, Gott ist Liebe. Und es ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir das auch hören. Gott liebt nicht nur neben vielen anderen Taten, die er tun könnte, sondern Gott ist Liebe in Person. Gott ist die Liebe. Er schaut sich das nicht bei irgendwem ab, wo er sagt, oh Mann, das ist ja nett wie, keine Ahnung, der Simon interagiert mit seiner Frau, da muss ich mal was von lernen. Und das möchte ich auch mal probieren. Nein, das ist vielmehr so, Gott liebt. Und wenn wir Liebe erfahren in unserem Leben, dann ist das einfach nur ein Ausdruck von dem, was wir in Gott zu 100% finden können. Es deutet immer zurück auf Gott, der die Liebe in Person ist. Und der Apostel Johannes ist davon so durchdrungen, dass er nicht nur sagt, Gott ist die Liebe, sondern er bezeichnet sich selber in diesem Buch, im Johannesevangelium, mehrmals als Jünger, den Jesus lieb hatte. Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das finde ich ganz interessant, wenn er so, Jesus hatte ja nicht nur Johannes als Jünger, sondern da waren 12 und dann auch eine größere Schar von über 70. Und dieser Johannes, dieser Freund von Jesus, schreibt in seinem Brief, so wie sie unterwegs sind, Jesus mit seinen Jüngern, und dann bezeichnet er immer sich selber. Aber ich, ne? Ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Stellt euch vor, dann, hey, liebe Gemeinde, Gott ist gut zu uns und ich bin der Pastor, den Jesus lieb hat. Und wir denken, Momentchen mal, was ist da los? Was ist denn mit uns? Warum schaust du denn jetzt nur auf dich? Natürlich hat Jesus auch die anderen Jünger lieb, aber was wir bei Johannes sehen ist, er hat es verinnerlicht. Er hat es verinnerlicht. Daraus lebt er. Das ist sein Essen und sein Trinken. Dass diese Liebe nicht allgemein ist, sondern mir gilt. Ich weiß, dass dieser Jesus, ich weiß, dass dieser Gott mich liebt. Weil Jesus es versichert hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wenn Jesus über Gottes Liebe zu uns spricht, dann hat das Gewicht. Das ist etwas anderes, ob Jesus darüber spricht oder ein anderes Wesen über die Liebe Gottes spricht. Denn Jesus ist die Person im Universum, die das am besten beurteilen kann, wie Gott liebt. Denn er sagt im Johannesevangelium Kapitel 5, der Vater hat den Sohn lieb. Jesus selber erlebt die Liebe des Vaters. Der Vater hat den Sohn lieb. Und immer wieder erklärt Jesus, dass er die Liebe des Vaters erfahren hat. Immer wieder sehen wir in diesem Evangelium, wie Jesus mit dem Vater interagiert, Vater und Sohn, und er beschreibt, wie dieser Vater den Sohn liebt. Und schon vor Grundlegung der Welt, sagt Jesus, bevor das hier alles gemacht wurde, was wir hier sehen, was wir genießen, bevor das alles war, vor Grundlegung der Welt, wurde Jesus mit einer ewigen Liebe geliebt. Und dieser durch und durch geliebte Jesus sagt seinen Jüngern in Johannes 16, etwas später, in Vers 27, eine fulminante Aussage: Der Vater selbst hat euch lieb. Wir sehen einen Jesus, der immer wieder sagt, der Vater hat mich lieb. Der Vater liebt den Sohn. Ich erlebe die Liebe des Vaters in meinem Leben. Und alle sehen, wow, was ist das für eine Beziehung, die Jesus mit dem Vater hat. Wir kennen niemanden, der in dieser Qualität unterwegs ist mit dem Vater im Himmel. Und da könnte man sich sagen, oh, das würde ich mir auch wünschen. Ich würde auch gerne in diese Intimität, in diese Beziehung kommen, wie Jesus mit dem Vater. Und Jesus lässt dann diese Wahrheit fallen und sagt, der Vater selbst hat euch lieb. Wenn ihr verbunden seid mit mir, ist die gute Nachricht, das ist keine Second-Hand-Beziehung, sondern ihr habt direkten Zugang zum Vater. Ihr werdet dieselbe Liebe schmecken, die ich genieße. Kennst du diese Liebe? Weißt du, wie Gott liebt? Gott liebt uns. Wie sich diese Liebe ganz konkret zeigt, werden wir in der nächsten Woche sehen. Aber wir werden es jetzt schon mal kurz anschneiden. Frage an euch. Wir sprechen jetzt hier gerade viel über Liebe. wenn man hört, dass jemand jemanden liebt? Welche spontanen Assoziationen habt ihr dann? Woran denkt ihr dann? Was verbindet ihr sofort mit diesem Aspekt, jemand liebt? Was verbindet ihr damit? Bitte?
Wärme.
Wärme, was noch?
Partnerschaft.
Partnerschaft? Beziehung, was?
Freude.
Nähe. Von weit, was?
Nähe.
Von ganz weit. Von Nähe. Was noch? Was haben wir noch?
Was
Vertrauen. Bitte?
Was Gutes tun für den anderen.
Was Gutes tun für den anderen. Ah, interessant, interessant. Ich hatte eine nette Diskussion bei uns in der Jugendgruppe. So, was ist eigentlich Liebe? Und dann wurde so die Frage gestellt, ist das jetzt ein Gefühl? Oder ist das eher so eine Entscheidung? Kennt ihr diese Fragestellung? Was ist denn Liebe? Wir reden die ganze Zeit über diesen Begriff. Wir lieben diesen Begriff der Liebe in unseren liebenden Gemeinden. Aber wenn du das mal definieren musst, dann, was ist das eigentlich? Und ich, also ich, wenn ich an Liebe denke, dann denke ich zuerst an das Gefühl. Also diese Gefühlsebene. Hab dich lieb. Ist irgendwie kuschelig und irgendwas regt sich da hier in mir. Ihr guckt alle so, hab ich nie erlebt. So. Wir sitzen ja in Haushalten, also in Familien. Ich hoffe, wovon redet der Mann davon? Also ist es ein romantisches Gefühl oder eine Tat? Ich glaube, dass Liebe eine sehr komplexe Sache ist. Und durch das, was ihr gerade gesagt habt, haben wir auch, glaube ich, viele richtige Dinge gehört, was Liebe ist, wie sich Liebe zeigt. Und ich glaube auch, dass Liebe diesen romantischen und gefühlvollen Aspekt auch in sich trägt. Ich glaube, dass es gesund ist, wenn wir lieben, dass es auch die entsprechenden Gefühle gibt. Dass wenn ich jemandem sage, ich liebe dich, dass es auch Momente gibt, wo das auch gefühlt wird, wo das auch gespürt wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott selber Gefühle hat. Das ist einige nicht so ganz klar. Also, hat Gott Gefühle oder? Ja, du bist ein Gefühlswesen. Was glaubst du, wenn du als Ebenbild Gottes geschaffen bist, woher du deine Gefühle hast? Weil Gott selber fühlt. Und er fühlt auch die Liebe. Auch zu seinen Geschöpfen. Im Alten Testament heißt es im Buch Zephania 3, Vers 17, ein wunderbarer Vers. Der Herr, dein Gott, freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Wow. Was für eine Gefühlspackung unseres Gottes. Noch einmal. Das kann man nicht oft genug lesen, oder? Der Herr, dein Gott, freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Wisst ihr, was ich so cool finde an diesem Vers? Vielleicht habe ich das schon einmal mal vor ein paar Jahren gesagt. Diese Dynamik. Er schweigt in seiner Liebe, aber er jauchzt mit Jubel. Also was jetzt? Ist jetzt Gott am Schweigen oder ist er am Jubeln? Merkt ihr diese Spannung? So, das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte passen muss. Und aber dann bricht es doch aus mir hinaus. Es ist so ein Hin und Her. Ich finde diese Spannung so cool in diesem Text. Gott liebt. Gott ist leidenschaftlich. Gott fühlt intensiv, wenn er über seine Geschöpfe nachdenkt. Aber ich glaube, wenn wir uns Johannes 3, Vers 16 nähern, so sehr hat Gott mir geliebt, dass der Fokus von Jesu Aussage ein anderer ist. Denn neben dem, sag mal, dem Gefühlsaspekt der Liebe, haben wir auch das, was wir vorhin von Anna gehört haben, die Tat zur Liebe. Jemanden anderen etwas tun. Und in diesem Sinne bedeutet Gottes Liebe, dass Gott anderen etwas von sich selbst gibt. Oder Gottes Liebe bedeutet, dass Gott sich selbst gibt. Gott verwendet sich für dich. Und das auch an Momenten, wo die Gefühle weit weg sind. Auch wir haben Liebestaten in unserem Leben, wo die Gefühle nicht immer sofort dabei sind. Also, oder? Wir haben einige Kinder hier. So liebt ihr eure Kinder. Ja, ja. Ja. Ein wenig. Oh ja, ich liebe meine Kinder. Es gibt Momente, wo ich sage, oh, ich liebe meine Kinder. Und manchmal, ich liebe meine Kinder. Ja, oder? Und dann gibt es Dinge, wo ich sage, boah, ich habe so keinen Bock aufzustehen. Papa, Mama, Papa, Papa, Papa. Oh. Ruhe. Ja, komm bald. Ruhe. Und dann mache ich die Dinge, aber nicht, weil ich sage, oh, mein Herz ist voller Emotionen und Gefühle. Ich war schon die ganze Nacht wach und habe darauf gewartet, dass du kommst und mir meinen Schlaf raubst und ich endlich aufstehen darf. Für dich. Und mach es trotzdem. Warum? Warum? Weil man liebt. Weil man liebt. Weil man sich selbst dem anderen gibt. Und dasselbe ist mit unserer Gottesbeziehung. Mit Gott und uns. Um uns Glück, Freude, Friede und Vergebung zu geben, meine Lieben, braucht es mehr als Liebesgefühle. Gott sagt nicht einfach nur vom Himmel her, oh, ich habe euch so lieb. Ja, alles in mir, jede Phase ist voller Liebe, Emotionen, aber ich mache nichts für euch. Und wenn ihr schwierig werdet, ach, dann war es das gewesen. Nein, es braucht mehr als Liebesgefühle. Es braucht eine selbstlose Tat, die keine Kosten und Mühen scheut, keine Probleme umgeht und keine Ausreden gelten lässt. Deswegen sagt Jesus in demselben Evangelium von Johannes, in Kapitel 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, der einfach tiefe Emotionen in sich hegt und fühlt. Nein. Der große Reden schwingt. Nein. Der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Paulus bestätigt, dass Jesus genau so geliebt hat, indem er in Galater 2, Vers 20 sagt, der Sohn Gottes hat mich geliebt und hat sich selbst für mich hingegeben. Merkt ihr wieder diese Verbindung zwischen Liebe und persönliche Lebenshingabe? Und wir sind auch fähig, untereinander diese Liebe auszuüben, sie zu praktizieren und sie untereinander auch zu erleben. Ich lese gerade ein Buch oder habe gerade angefangen, ein Buch zu lesen von Alyssa Childers. Und sie schreibt in ihrem Buch ganz zu Beginn über die abgrundtiefen Schmerzen während der schweren Geburt ihrer Tochter. Nach 18 Stunden Rückenwehen und 5 Stunden Presswehen und einer wirklich traumatischen Notgeburt musste ihr Baby notversorgt werden. Und erst nach einer Weile wurde dann ihre Tochter zu ihr gebracht und als sie sie im Arm hatte, schildert sie folgende Gedanken, als sie ihre Tochter dann das erste Mal sah. Ich wusste, dass es nichts gab, was ich für sie nicht tun würde. Kein Berg konnte so hoch sein, dass ich ihn für sie nicht besteigen würde. Kein Meer konnte so tief sein, dass ich es für sie nicht durchschwimmen würde. Und kein Kampf konnte so schwer sein, dass ich ihn für sie nicht kämpfen würde. Sie war entschlossen, sie war bereit zu lieben, zu lieben, zu lieben. Und egal was da kommt, meine Liebe wird durchtragen. Und ich werde dieses Wesen lieben. In Wort, mit Emotion, aber auch mit einer Tat. Und diese Eigenschaft, die von Gott kommt, der Liebe, die können wir auch als seine Ebenbilder, als Gottes Ebenbilder auch reproduzieren und auch untereinander erleben. Deswegen sagt Jesaja in Kapitel 49 im Alten Testament folgende wichtige Worte. Er greift genau das auf, was dieser Alyssa Childers geschrieben hat. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling? Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Er spielt an unserer Erfahrung an. In der Regel ist es so, dass wir als Eltern diese tiefe Liebe haben und uns erbarmen über unsere Kinder. Jeden Kampf kämpfen wir unsere Kinder. Aber wir müssen hier auch nicht alles blumig malen. Wir leben nicht im Himmel.
Denn Gott weiß, dass auch Eltern versagen. Dass diese Liebe, die sich aufopfert für den anderen und sich für den anderen verwendet, ausbleibt. Darum sagt der Prophet, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes, sollten selbst diese vergessen. Ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Merkt ihr, Jesaja hat das hunderte von Jahren geschrieben, bevor Jesus kam und gezeigt hat, was in seinen Handflächen geschieht. Und Jesaja sagt, ihr kennt Liebe, ihr kennt aufopferungsvolle Liebe von euren Müttern, die sich erbarmen, aber Eltern versagen. Und ich müsste auch hier in den Reihen nicht lange suchen, um Beispiele zu finden, wo Menschen bis heute noch darunter leiden, dass ihre Eltern versagt haben und ihre Liebe nicht gezeigt haben. Und deswegen sagt Gott zu uns, schließ nicht von deinen Eltern auf mich. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Und als Beweis zeige ich dir, ich habe dich in meine Handflächen eingezeichnet. Lange bevor Jesus kam und es praktisch werden ließ. Und was der Prophet damals versprach, griff Jesus auf, indem er sagte, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Paulus hat es nachträglich bestätigt, was Jesus da versprochen hat. Wenn er sagt, der Sohn Gottes hat mich geliebt und hat sich selbst für mich hingegeben. Der Prophet hat es versprochen. Jesus hat es aufgegriffen. Und nachträglich hat Paulus es bestätigt. Ja, es war tatsächlich so. Wir haben die Male in den Händen gesehen. Und diesen Beweis dafür, auch wenn das 2000 Jahre von unserem Standpunkt weg ist, ist das Beweis dafür, Gott, wenn er etwas verspricht, wenn er etwas zusagt, dann wird er es auch halten. Wenn du denkst, oh, wir sind so weit weg, kann das wirklich noch stimmen? Gottes Versprechen wird niemals vergessen und wird durch die Jahrhunderte durchgetragen. Und wenn Gott uns etwas zusagt, dass er uns nicht vergisst, sondern liebt, dann gilt das uns auch heute. Amen. Ich bin noch nicht fertig. Aber wir sind auf dem Ende. Also gegen Ende. Also wir haben eben gerade gesehen, Gottes Liebesentschluss ist endgültig und unumkehrbar. Aber die Tragweite und die Qualität der Liebe Gottes wird uns erst ins Staunen und in die Anbetung führen und versetzen, wenn wir verstehen, wem eigentlich diese Liebe Gottes gilt. Das heißt ja in unserem Text, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir gehen viel zu schnell über dieses Wörtchen Welt vorüber. Wenn wir über Gottes Liebe für die Welt lesen, dann denken wir schnell, ich denke, dir geht es viel mehr, an das große Ganze, die Weite, die Menge und Vielfältigkeit der Menschen, die von Gottes Liebe erreicht werden. So als eine Aussage, hey, diese Aussage ist toll, weil es viele Menschen betrifft. Weil es den ganzen Globus umspannt. Und ja, das ist wahr und das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass Johannes auf diesen Aspekt hin möchte. Dass er sagt, schaut mal, die Liebe Gottes ist deswegen so fundamental krass und schön anzusehen, weil sie einfach viele erreicht, weil auf der einen Seite nur einer steht, Gott, und auf der anderen Seite viele. Wir müssen verstehen, wie Johannes in seinem Buch, was er schreibt, den Begriff der Welt auch füllt. Was verbindet er denn mit der Welt? Und wenn wir wissen, wie Johannes die Welt definiert, dann verstehen wir auch, wie krass die Liebe Gottes ist zu dieser Welt. Und die Welt wird im Johannesevangelium beschrieben, wie? Das heißt, die Welt hat Jesus Christus, als er kam, nicht erkannt, nicht registriert, nicht angenommen. Das heißt, im ersten Kapitel gleich, Jesus kam in das, was ihm gehört, seine Schöpfung, und die Welt hat ihn nicht angenommen. Ignoranz. Die Welt ist ignorant gegen Gott. Die Welt, sagt Jesus, kann mit dem Heiligen Geist nichts anfangen. Die Welt freut sich
über Bedrängnis und Verfolgung von Christen. Im Johannesevangelium heißt es, dass die Welt Christen bedrängt, in die Ecke treibt und nicht tolerieren kann, das, was wir glauben. Jesus geht so weit, dass er sagt, dass die Welt ihn selbst hasst, verabscheut. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, nicht nur mich hat sie gehasst, sondern wenn sie mich hassen, dann werden sie auch euch hassen. Die Welt ist korrupt und ist gegen mich und gegen alle, die zu mir gehören. Und die Welt hat Satan zum Fürsten und nicht Gott. Merkt ihr, wen Gott da eigentlich liebt? Es geht hier nicht einfach nur um eine große Zahl von Menschen, die in den Genuss der Liebe Gottes kommen. Sondern die Bibel zeichnet uns hier, auf der einen Seite haben wir Gott und auf der anderen Seite haben wir die Welt. Und das bedeutet, Gott ist heilig, die Welt ist schuldig. Gott ist Licht, aber die Welt ist in Finsternis. Gott ist gerecht, die Welt übt Ungerechtigkeit. Gott ist Liebe, die Welt hasst. Gott vergibt, die Welt verbittert. Gott ist vollkommen, die Welt ist verloren. Und das zeigt uns etwas, welchen Partner sich Gott da eigentlich gesucht hat, um seine Liebe zu zeigen. Wir sind oft so unbedarft, wenn wir diesen Vers lesen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ah ja, na klar. Wenn ich ins Spiel gucke, dann gibt es auch nichts anderes als Liebe. Schau mich doch an. Wer will da aufstehen und sagen, mich kann man nicht lieben. Ich bin dazu gemacht, mich zu lieben. Wir haben oft ein sehr hohes Selbstbild von uns. Aber Gott beschreibt uns, die Welt, nicht sehr lecker. Wer hat von euch bei der Partnersuche zu sich selbst gesagt, von all den vielen Eigenschaften und Merkmalen der Person, die ich zu heiraten hoffe, ist das, wonach ich wirklich suche, eine Person, die mich vollkommen verachtet. Ich möchte einen Mann oder eine Frau, die mir gegenüber schlimmer als gleichgültig ist. Ich wünsche mir jemanden, der mich hasst, der mich mit Verachtung und Geringschätzung behandelt und der überhaupt nichts mit mir zu tun haben will. Liebe Ehepaare, war das so? Ich hab dich gefunden. Geringschätzung, Halleluja. Du hast mich. Oh, das mag ich. Wer macht so etwas? Der Pastor Sam Storms sagt, als der Vater eine Braut für seinen Sohn suchte, richtete er seine Zuneigung und Liebe auf ein Volk, das seine Feinde war. Er liebte eine Welt, die ihn hasste. Sein Herz war denen zugewandt, die bittere Feindschaft für ihn empfanden und sich weigerten, ihn als das ehrwürdigste Wesen im Universum zu ehren. Gott entschied sich, seine Feinde zu lieben. Denn die Welt ist an und für sich nicht liebenswürdig. Und trotzdem sagt Jesus eindeutig zu seinen Freunden, ich habe euch aus der Welt erwählt. Ich bin nicht an der Welt vorbeigegangen. Ich bin nicht an deiner Katastrophe vorbeigegangen, sondern ich sehe, wie diese Welt beschaffen ist. Und ihr seid mir nicht egal. Deswegen komme ich, Jesus Christus, um euch aus der Welt heraus zu erwählen und zu sagen, meine Liebe gilt dieser Welt, auch wenn sie korrupt ist. Auch wenn sie nichts mit mir zu tun haben möchte, auch wenn sie mir den Rücken gekehrt hat und auch in Rebellion gegen meine guten Gebote und gegen meine guten Worte lebt, seid ihr mir nicht egal. Ich werde euch zeigen, welche Qualität meine Liebe hat. Und die, die feindlich mir gegenüber gesinnt sind, begegne ich mit Liebe. Und ich frage dich heute, und damit möchte ich schließen, endgültig. Was hindert dich? Was hindert dich dann eigentlich noch, diese Liebe in Anspruch zu nehmen? Dieser Liebe zu folgen. Zu sagen, diese Liebe ist das, was ich in meinem Leben brauche. Gott gibt mir diese Liebe nicht, weil ich ein toller Hecht bin oder weil ich alles auf der Kette habe, sondern mein Leben ist an vielen Stellen Chaos. Und das sage ich auch zu dir als Christ, der du schon Jesus liebst. Wenn du aus deinem Hamsterrad heraustreten willst, beginn mit der guten Nachricht, und die ist nicht du selbst, sondern Gott. Liebt eine rebellische Welt, einen rebellischen Waldemar und dich und mich.
Amen. Lass uns beten. Die Musiker können schon nach vorne kommen. Herr, in deinem Wort steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Genau das ist es. Gott, du hast deine Liebe uns nicht gezeigt in Jesus Christus, als er für unsere Sünde starb. Du hast nicht darauf gewartet, bis wir irgendwie perfekt und fromm und heilig wären, sondern dort in der Misere, wo wir stecken, in unserer Hoffnungslosigkeit, wo wir keine Zuversicht haben und keine Freude und Sünde in unserem Leben die Oberhand hat, dort zeigst du deine Liebe und stirbst für Sünde. Und ich danke dir, Jesus, dass das eine gute Nachricht ist, weil sie mir sagt, ich muss nicht erst alles richtig machen in meinem Leben, bevor ich mir sicher sein kann, dass deine Liebe auch für mich da ist. Deine Liebe, Gott, ist für mich da in dem Moment, wo ich merke, ich bin ein elender Mensch und ich brauche Errettung. Ich brauche Hilfe. Ich habe keine andere Hoffnung als dich hier. Herr, danke dir für diese gute Nachricht, dass wir bei dir beginnen dürfen und dass, wo du etwas anfängst, es auch zu einem Ende bringen wirst.